eine Bibelstelle habe ich noch mehr. Wenn Sie gestern gesagt haben, dass wir einen Scharfrichterdienst annehmen können, würde ich wohl, dass man einen Richterdienst annehmen kann in einem Stall. Dann sehe ich aber, dass der Herr Jesus das zurückgewiesen hat. Lukas 12, 14, er sprach aber zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erdteiler über euch gesetzt? Gilt das denn speziell nur für den Herrn Jesus und für euch nicht? Das Amt annehmen.
Schon dadurch, dass der Herr Jesus Richter sein wird, alles Gericht ist ihm übergeben, merken wir, dass es begrenzt wird. Und offensichtlich aus dem Grunde, dass er jetzt in Niedrigkeit gekommen ist, nicht dieses Amt auszuführen. Es ist nicht die Zeit dazu, nicht der Platz dafür. Sein Weg ist Richtung Kreuz. Er lässt sich richten für die zu Richtenden, für die, die auf dem Weg zur Schlachtbank sind. Also er selbst bleibt schon Richter im Grunde, obwohl jetzt er sich nicht von Menschen dazu nötigen lässt. Was uns betrifft, so merken wir aus zum Beispiel 1. Korinther 6, dass schon in der Gemeinde ein Richteramt vorausgesetzt wird. Es kommt wohl selten vor, dass es so etwas gibt, aber es darf ruhig da sein, wenigstens von Zeit zu Zeit, eine Richterinstanz. Und vom Gebrauch des griechischen Wortes merken wir überhaupt, dass es sehr verschieden gebraucht wird, mit verschiedenen Vorsilben. Und es muss einfach nach dem Kontext gefragt werden, in welchem Sinne das Wort Krisis gebraucht wird. Zu beurteilen, zu richten. Auch im 1. Korinther 11 zum Beispiel im Abendmahl, da wird es in verschiedenen Formen gebraucht, schon innerhalb eines kurzen Textes. Man muss also da fragen, in welcher Hinsicht man nicht richten darf, oder Matthäus 7 richtet nicht, in welchem Sinne ist das gebraucht. Die Bibel spricht oft so, man muss fragen, in welchem Sinne ist es gemeint, ja.
Ja, aber in dem Zusammenhang geht es wirklich um einen Dienst, Erbteiler, was wir ja heute zu Paul haben, unter anderem Namen. Und es scheint doch, dass der Jesus einen solchen Dienst nicht hätte tun können, unter den Menschen, der das zurückgewiesen hat. Und wir würden jetzt sagen, ja, das kann man Christ tun, aber so einen Dienst allebei einen Dienst tun. Und ja, auch nicht um Richten. Anbietet haben, sondern um einen Dienst an zu wählen, wo Mühe haben mit dem Erdbeeren.
Ja, würden Sie sagen, dass in diesem Fall die zwei Brüder wirklich keinen Richter hatten? Dass also jetzt plötzlich eine vakante Position oder gefüllt werden sollte? Das Richteramt ist doch eine Einrichtung.
Ja.
Es war wahrscheinlich jemand dafür zuständig. Ja? Jesus ist aber ein Wanderprediger. Er ist der Sohn Gottes, aber in Israel ein Wanderprediger, ein Rabbi, der von Ort zu Ort das Reich Gottes verkündet und mit einigen Schülern, die von ihm lernen. Und er wird nicht in ein fremdes Amt greifen, das sollen auch wir nicht, sagt Petrus. Jetzt plötzlich, impromptu, ihnen einen diesen Rat zu geben, an den Richter spielen, ja, und jetzt zu den betreffenden Leuten gehen, ohne offizielle einen Auftrag von den Behörden dafür zu haben, ja. Es muss alles, Jesus bejaht hier die Ordnung, in der wir leben, ja. Man darf nicht einfach so spontan eingreifen und die Rolle übernehmen von dem, der sie innehat.
Ja, jetzt verstehe ich.
Ja, oder
Ja, bitte schön.
Lembach, dann Schöpfer. Ich komme noch nicht ganz los von dem, was gestern gesagt worden ist, was heute wieder aufgekommen ist. Wegen, es gibt keine Lösung im Alten Testament, erste Wiedergeburt. Gibt es eine rechte Lösung? Das ist vielleicht ein bisschen primitiv gesagt, aber so ist es doch gesagt worden. Und jetzt hören wir 1. Mose 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Was hat Gott gesagt, was unsichtbar ist, was ja ausdrücklich heisst. Und das gilt ja auch für Adam. Niemand hat Gott je gesehen, noch wie wir hier sind. Gott ist Geist, hat uns der Jesus gelehrt. Also kann ein Mensch Bild Gottes sein, Vertreter Gottes sein in der Welt, nur wenn Gottes Geist in ihm ist. Das ist mein Verständnis. Und das sehen wir vielleicht am deutlichsten in Mose, in Abraham, wo ja, wenn wir das Kapitel 22 denken, mit Moria, wo wir doch sehen, wie er ganz klar ein Bild Gottes ist. Er, der ursprünglich ein Götzendiener war, das steht in Josua 2 oder 3, ja ausdrücklich von Abraham. Und jetzt ist meine Frage die, ob wenn ein Mensch so vom, ich sage es jetzt, fast ein bisschen neutestamentlich, aber in einem alttestamentlichen, wenn er so von Gottes Geist erfüllt ist, dass er Bild Gottes kann sein. Wie wir es eben beim Abraham doch stark gesehen haben. Ist das nicht etwas Ähnliches mit Wiedergeburt? Denn es gibt ja Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Es ist ja durch die Gabe vom Heiligen Geist wird der Mensch wiedergeboren. Und wenn nachher vom Abraham beispielsweise gesagt wird, er sei oder er werde Freund Gottes genannt und so, das ist eigentlich das Gleiche wie Gottes Kind, oder auch wenn das vielleicht alttestamentlich ist und nicht neutestamentlich. Ich möchte nur fragen, ob nicht hier eine Parallele ist zur Wiedergeburt im Neuen Testament, wo nicht automatisch jeder im Gottesvolk das hat, sondern eben die, die wie der Abraham mit Gott zusammenleben, dass Gottes Geist sie erfüllen kann und dass sie von Gottes Geist geprägt werden können.
Es gibt schon Parallelen in den Eigenschaften der Menschen, die für Gott da sein wollen, die Ja zu ihm gesagt haben, auch im alttestamentlichen Sinne zu ihm umgekehrt sind. Umkehr gibt es durch Bekehrung. Aber wir halten uns einfach an den Aussagen desbezüglich, weil es heißt, dass die Wiedergeburt eine Verheißung ist. Weil sie erst mit dem Kommen des, mit dem messianischen Kommen des Geistes, man muss auch unterscheiden in der Wirkung des Geistes zwischen dem Wirken des Geistes vor dem Messias und nach dem Messias. Wir haben Erfüllung mit dem Geist vor und nachher, aber diese Erfüllung nachher steht in einem anderen Zeichen als die Erfüllung vorher. Mit dem Kommen des Geistes, der nicht kommen kann, bevor Jesus verherrlicht wird, kann jetzt das geschehen, was an Heil verkündet wurde für die Zeit des Messias, die messianische Zeit. Es nimmt einen besonderen Charakter an, was da geschieht, durch den Heiligen Geist, durch Gott. Und dies ist das messianische Heil, dieses Heil. Erlebt nicht ein Mensch nicht vor Pfingsten. Das beginnt man zu erleben mit diesem Ereignis. Aber das ist ein großes Thema und es braucht sehr viel Sammeln von Texten. Einige können genannt werden, Ezechiel eben, wo die Wiedergeburt noch nicht da ist. Sie steht noch aus, sie wird erst verheißen für eine gewisse Zeit. Und in Jesaja steht sie. Steht das Kommen des Geistes in Verbindung in Vers 1 mit dem König, der herrschen wird. Es kommt ein Abfall, aber dann heißt es, bis ausgegossen wird. Das heißt, es wird offenbar wieder Bezug genommen auf das Kommen des Königs. Und wenn der kommt nach diesem Abfall, dann kann ausgegossen werden der Geist, was Jesus dann auch speziell gesagt hat. Die Wiedergeburt, dass die in Verbindung mit dieser Ausgießung des Geistes steht, das sagt Lukas. So sieht es die Gemeinde in Jerusalem nach dem Bericht von Petrus über Caesarea. Und das sagt Paulus in Titus 3, wo er diese zwei verbindet, Ausgießung und Wiedergeburt. Aber das heißt nicht, dass der Gottesmensch im Alten Testament nichts erleben kann. Ich weiß, es ist ein starker Ausdruck, wir sind nicht daran gewöhnt. Wir haben uns heute so daran gewöhnt, von Errettung und Erlösung zu sprechen und dann die üblichen Charakteristische Eigenschaften und Kennzeichen davon damit zu verbinden, dass es für uns so selbstverständlich geworden ist. Wir können uns nicht das etwas anderes vorstellen. Und so muss man als jemand, der an die Schrift rangeht, sich einfach disziplinieren und sagen, also ich nehme es einmal so, wie es geschrieben steht und will einmal objektiv, unvoreingenommen herausfinden, was sagt sie denn eigentlich? Das war für mich auch ein Ringen, bis ich dann merkte, aha, Bekehrung und Wiedergeburt, die fallen in der Heilsgeschichte schon auseinander, zeitlich. Es gibt im Alten Testament Bekehrung ohne Wiedergeburt. Aber Wiedergeburt und Empfang des messianischen Geistes, die werden nie getrennt. Das ist wesensmäßig, nicht nur zeitlich fällt das zusammen. Als ich das erfuhr, es war ein Studium über einige Zeit, ich war gezwungen, einerseits musste ich Dogmatik lesen in der Akademie, und das war 70, 71 in der Zeit, und auch aus einem anderen Grund musste ich mich damit befassen, weil ich etwas unklar war darüber. Und ich wusste, beides kann nicht sein. Entweder Bekehrung und Wiedergeburt sind eins, oder Bekehrung und Heiliger Geist, oder dann Wiedergeburt und Heiliger Geist, so ein Dreieck. Aber nicht alles, das kann nicht. Denn in Apostelgeschichte 8 und 19 fällt etwas auseinander. Also muss es auseinanderfallen können, wenn es auseinandergefallen ist. Und dann erhebt sich die Frage, was ist denn da eigentlich geschehen? Und das hat mich getrieben. Und dann habe ich mit etwas Angst, ich habe mich gefragt, ob die Schrift so eines intensiven Studiums standhalten würde, ich muss es zu meiner Schande sagen, aber es war meine kleine Befürchtung, ich glaubte es nicht immer ernst, aber ich hatte doch eine gewisse Befürchtung. Und dann habe ich erfahren, wie sorgfältig die Schrift doch diese Ausdrücke verwendet. Ja. Das war für mich ein großer Trost und ein großer Gewinn auch. Aber das wird etwas zu weit führen, um alles auszubauen, aber vielleicht einige Andeutungen. Abraham ist gerechtfertigt, aber in Antizipation, das heißt in Erwartung dessen, das kommt. Er wird schon eingetragen gewissermaßen, aber er erfährt sie nicht nach Hebräer 10 in seinem Innern. Ja? Er wird in den Büchern, forensisch gleichsam, wird er gerechtfertigt. Es wird ihm gut geschrieben auf sein Konto. Aber er selbst, Paulus sagt in Römer 3, es war in Abwartung dessen, das kommt. Ja? Das Erlebnis des Heils, so wie es später erlebt wird mit dem Kommen des Geistes, das ist nicht in dieser Qualität da, aber man schmeckt es in gewissem Maße.
Darf ich noch zwei Sätze sagen? Ja. Wegen Römer 3, gerade darum ist mir das Wort, oder ist mir diese Antwort jetzt wichtig, denn dort wird ja Abraham ein Vater aller derer, die da glauben, genannt. Der Erste, der biblisch glaubt, möchte ich fast sagen, vielleicht etwas überspitzt.
Hebräer.
Nach diesem Wort, nicht wahr? Als ein Vater. Mhm. Und dann zweitens möchte ich nur darauf hinweisen, wie aktuell das ist. Wir haben Missionswerke in der Schweiz, die eigentlich das Judentum über das Christentum stellen. Man darf nicht missionieren, man darf ihn den Messias nicht bezeugen. Und dann ist diese Frage ausdrücklich aktuell. Mhm.
Mit der Kassette sich hinterher.
Ich wollte noch fragen, wie das ist mit der Höllenfahrt Christi. Ich wurde auch schon gefragt, wie ist das mit diesen Leuten oder Geistern. Das heißt doch, dass Christus hier runtergefahren ist und hat ihnen doch seinen Sieg verkündigt von Golgatha. Und das heißt ja, das ist auch merkwürdig, dass er ausgerechnet den Geistern an der Verstorbenen und der Sündflut gepredigt hat. ob nun also diese Leute dann Gelegenheit haben, dadurch sich noch zu entscheiden, das Evangelium anzunehmen und gerettet zu werden. Oder was soll man da antworten? Weiß man das genau? Oder wozu das überhaupt geschehen ist, diese Höllenfahrt in sich? Nur zur Bezeugung oder auch zur Möglichkeit für diese Menschen, noch das Heil zu finden.
Vielleicht eine kleine Begebenheit. Ich sprach einmal im Rahmen einer Bibelbundtagung einen kleineren Kreis über dieses Thema. Hans Kunz war zugegen. Und er war sehr nett. Er kam hinterher. Ich sprach über den Petrusbrief. Ich weiß nicht genau, was mein Thema war, aber ich versuchte, die Züge im Petrusbrief aufzuzeigen. Und dieses dann auch in dem Zusammenhang, glaube ich. Ich glaube, ich versuchte, den Text in Zusammenhang zu bringen, sowas wurde. Und dann hat er gesagt, also wir müssen schon sagen, das Wort Hölle ist eigentlich fehl am Platz im Glaubensbekenntnis. Im Lateinischen steht es eigentlich nicht so, das ist eine Übersetzungsverlegenheit. Und folglich auch in unserer Lehre und in unserer Theologie von einer Höllenfahrt, so wie wir das im Deutschen verstehen, spricht die Schrift eigentlich nicht. Petrus sagt ausdrücklich, dass er in den Hades, das heißt in den Bereich der Toten, gefahren ist, aber von daher ist nicht viel zu sagen, was das bedeutet. So viel wenigstens, dass er gestorben ist. Ja? Aber viel mehr kann man von daher nicht ableiten, weil der Begriff Hades zu vielseitig gebraucht wird. Bei 1. Petrus 3 müssen wir, scheint mir, zunächst einmal an so einer schwierigen Stelle uns fragen, angesichts der Dinge, die gesagt werden über diesen Text, aufgrund dieses Textes, was steht hier wirklich nun geschrieben? Eins, zwei, nur eine Wahrheit in einem Satz. Ja? Dies. Zweitens, was steht hier nicht geschrieben? Wenn ich einmal ernstlich hinschaue. Ja? Aha, es steht nicht geschrieben, ob die Geister Engel waren. Es steht nicht geschrieben, ob sie Menschen waren. Es steht nicht geschrieben, was das Gefängnis ist. Also wenn man wirklich jetzt einmal sammeln würde, dann merkt man, wie wenig wir eigentlich wissen. Dann muss man natürlich vom großen Zusammenhang, man merkt, wenn man den Petrusbrief liest, dass er sehr weit ausholt, von der Schöpfung bis zum Ende. Und er setzt besonders zwei Schwerpunkte, Sintflut und kommendes Gericht und in der Mitte das Kreuz, Golgatha. Diese drei Geschehen stellt er hin. Und daran knüpft er seine Ermahnungen, dass die Bedrückten treu bleiben möchten. Diesem Gekreuzigten möchten sie treu bleiben, der so viel für sie getan hat, wie sie gestorben ist. Und um es kurz zu sagen, wenn man kann, Luther meint, dies wäre nach der Auferstehung geschehen, das war seine Auslegung. Also, und zwar in seinen Boten, ist eine Möglichkeit. Es ist noch eine Frage, wie man im Griechischen den letzten Teil von Vers 8, von 18 übersetzen soll. Es wäre entscheidend für den Übergang, vielleicht in Vers 19. Aber offenbar ist es schon der Heilige Geist, der gemeint ist. Es ist auch nicht ganz klar, welcher Geist gemeint ist. Es ist schon ein Ringen. Aber um es kurz zu sagen, mir scheint, dass Petrus sagen will, der Geist, durch den der präexistente Christus über oder in Verbindung mit Noah zu den Leuten, die damals eingeschlossen waren, zunächst sich selbst eingeschlossen hatten in den Rahmen eines Horizontes, in ein Weltbild, ja? Wir geben nichts für den Transzendenten, für den anderen. Wir wollen diese Erde für uns haben, ja? Gut, sagt Gott gleichsam, dies ist euer Rahmen. Darin bleibt ihr jetzt. Ja? Kein Ausweg. Es wird für sie zu einem Gefängnis, weil sie innerlich gefangen waren. Und der Jesus, dieser große Jesus, der Präexistente, der ist Mensch geworden und der ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden, damit er uns zu Gott führte, Gerechte für Ungerechte uns zu Gott führte, dem bleibt treu, wie Noah und nur sieben andere. Ja? dann beginnt der Text Zusammenhang zu bekommen. Aber man gesteht schon, wenn man ihn so versteht, dass Christus da erst gepredigt haben soll, während Tod und Himmel und Auferstehung, dann verliert er gleichsam man weiß nicht, warum er das so, warum bringt er diese Gedanken? Die haben nicht Beziehung zu den Umstehenden, was da gesagt wird. Aber sie greifen wirklich große Themen auf.
Ich habe jetzt gerade nicht klar, dass wir da in der Dogmatik so etwas gehen. Sie haben aus Matthäus 5 Salz der Erde und Licht der Welt einen Aspekt gebracht, der mir also ganz neu war. Und da hat mich gefreut, das einmal von dieser Seite zu hören. Salz als bewahrendes Element. Oder eigentlich, es ist nicht alles böse, was in der Schöpfung ist. Kultur. Und da denke ich mir ein Ansatzpunkt, den ich ein bisschen erwartet habe in dieser Tagung. Eben die andere Seite. Was heisst das im Bereich von unserem Leben als Christ, in unseren Gemeinden, vielleicht auch im evangelikalen Bereich, wo man eher Tendenz hat zum Rückzug aus der Kultur. Mhm. Was heisst das eben Salz sein? Was heisst es konkret? Und da hätte ich noch gerne, wenn Sie uns das könnte mit ein paar Beispielen oder irgendwo vertiefen, das bringen. Da wäre ich...
Das will ich morgen früh machen.
Ah, dann ist gut.
Ja. Aber das heißt zum Beispiel Hilti.
Ja, das ist,
das ist für mich ein gutes Beispiel, aber auch andere, es gibt schon ein Beispiel. Ja.
Sie haben ganz am Anfang im Zusammenhang mit der Gnadegabe, mit der größten Selbstverständlichkeit, etwas gesagt, worüber aber ich nicht will, dass wir jetzt so das Thema diskutiert. Hat mich aber sehr gefreut. Sie gesagt haben, die Diakone sind die Entlastung von der Gemeindeleitung. Folglich
sind sie eine Belastung.
Folglich, oder ganz, sehen Sie mit der größten Selbstverständlichkeit die Verkündiger als die Gemeindeleitung. Das ist bei uns schon Jahrzehnte diskutiert worden. Und jetzt
habe ich das. Ich bin ahnungslos.
Jetzt möchte ich bloß reden. Hoffentlich meinen Sie das auch so, wie ich es meine.
Apostelgeschichte 6, wir wollen beten und verkünden. Die Hauptsache ist natürlich die Verkündigung. Diakonen dürfen auch beten, natürlich. Aber es wird schon ein Unterschied gemacht, ja.
Also mir genügt das.
Freut mich ja.
Die weitere Frage. Oder zum konkreten Thema.
Ich hätte meine Dogmatik mitbringen sollen.
Darf ich mal fragen? Also ich bin jetzt ein bisschen unsicher, aber jetzt meint ja, ich bin schon öfter mal ein bisschen heisse Fragen antippt und Sie haben immer gesagt, es kommt noch. Ich habe ein bisschen Angst, dass man morgen zu wenig Zeit hat. Dass wir dann wirklich über diese Fragen noch diskutieren können. Ich frage mich, wenn wir nicht noch jetzt einen Schritt weitergehen in dem, was Sie vorbereitet haben und nachher dann die vielen Fragen, die noch im Raum schweben, auch können aufgreifen, auch morgen dann noch ein bisschen mehr Zeit haben dafür. Anstatt dass wir uns jetzt eben noch mehr dogmatische Fragen vielleicht immer wieder anhängen.
Das ist ein Vorschlag. Ja, ich, jetzt, für die Frage wäre ich jetzt auch nicht vorbereitet. Ich muss gestehen, ich bin mit einfachen Haufen Notizen gekommen und ich bin gleichzeitig noch am Arbeiten, bin selbst im Ringen und manches werde ich einfach so nach Hause nehmen, ich will weiterarbeiten. Aber einige Grundzüge wollte ich doch aufzeigen. Aber
Beispiel, ich meine jetzt auch nicht nur speziell die Frage, die du kurz spielst, oder sind ja da Fragen drin noch vor. Ja, eben das geht aber schon. Zum Beispiel jetzt eben die ganze Frage von der Sozialethik, der bewahrende Auftrag. wo Sie unter diesen zwei Grundaufgaben genannt haben. Ist das ein Auftrag, wo eben gewisse Spezialisten sollten aufgreifen sollten in der Gemeinde? Oder ist das ein Thema für uns alle? Heute Morgen haben wir vom Fernsehen geredet. Ja, Fernsehen, das ist vielleicht für jemanden, für einige ist dann gesagt worden, die speziell interessiert sind. Wir können uns ja nicht mit allen beschäftigen. Und ich treffe ja das viel an. Heilsauftrag, das ist dort, wo wir uns engagieren. Aber im Sozialethischen, da sind wir dann manchmal schon ein bisschen, ja, vielleicht Spezialisten, aber meistens sind die dann sowieso ein bisschen links. Und das ist nicht unser Hauptauftrag, das ist Zentrumverschiebung. Mhm. Wie können wir das in der Gemeinde Ihnen denn überhaupt aufkriegen?
Meine Meinung ist, dass wir grundsätzlich, dass evangelikale Gemeinden im Westen überorganisiert sind. Übrigens freue ich mich, weniger Organisationen hier im europäischen Raum anzutreffen. Das ist für mich wohltuend. Aber an einigen Stellen glaube ich, wenn wir auch nicht große Organisationen haben, so verlassen wir uns doch etwas zu viel darauf. Ich habe das heute, glaube ich, ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, man erwartet zu viel von einer Organisation, einem Komitee oder Vertreter und so weiter, diese Fragen. Wie kann man dem abhelfen? Meine Lösung, mein Vorschlag wäre dieser, dass die verkünden, sich einmal klar werden über wenigstens etwas auf diesem Gebiet und anfangen zu sagen, wie es sein sollte. Zum Beispiel Christen, wer immer auch, dies sollte in der Gemeinde irgendwo sein. Zweitens, die Schrift sagt, dass wir grundsätzlich gerufen sind, dem Herrn zu dienen, und der Herr erwartet von uns auch, dass wir uns mal melden. Und die Christen sollten motiviert werden, grundsätzlich einmal spontan etwas zu tun, nicht zu warten, bis jemand kommt, ja, könntest du mal auch und so weiter, ja, ja, na, ich weiß nicht, na, vielleicht und so weiter, weil wenn ich Zeit habe. Die Christen sollten durch die Verkündigung motiviert werden, spontan Dinge aufzugreifen und hineinzulangen, auch in Bibellesen und in diesen verschiedenen Fragen, Mut machen. Aber andererseits darf man, wie Paulus, auch einmal auf einen Timotheus zugehen und sagen, du, ich glaube, ich hätte gern, dass du mitkommst. Ja? So bin ich mal auf die Idee gekommen, mehr oder weniger, dass ich in den Missionsdienst käme. Einer meiner Bibelschullehrer fragte nach einem Missionsvortrag, Herbert oder Bruder Janssen, wie immer auch, also, das wäre etwas für dich. Ich glaube, du solltest das in Betracht ziehen. Das war für mich wohltuend, dass er auf mich zutrat, ja? Dass er auf mich auf diese Weise zukam. Auch das dürfen wir tun. Nicht jeder muss es tun, aber wenn wir meinen, etwas müsste getan werden, dann können wir einfach sagen, dies muss getan werden, in der Hoffnung, dass der Heilige Geist hier Gewissen oder Verlangen weckt. Paulus sagt, man darf Aufseher werden dürfen, also ist hier jemand, der dieses Verlangen hat. Und dann vielleicht hier und da ein bisschen mithelfen. Also, ich meine, du hättest die Begabung. Überhaupt, die Ältesten haben ja die Aufgabe, Gnadengaben zu entdecken, zu entwickeln und so weiter. Das gehört zu diesem Bereich. Und wie es dann getan wird, dann glaube ich, hat Stott zum Beispiel recht, wenn er sagt, das können Gruppen sein in der Gemeinde. Die eine Gruppe hat es mehr mit der Straßenmission zu tun, der andere mehr mit Ethik, der andere mehr mit diesem, mit Radio und so weiter. Doch, das wäre eine ein Projekt für kurze Zeit, aber für einige einmal in Angriff zu nehmen, so ein Thema. Und überhaupt grundsätzlich einmal zu erarbeiten, ja?
Aber das würde denn also heißen, dass jemand, der in der Gemeinde das sieht oder auch beauftragt wird und sich jetzt fürs Waldsterben engagiert oder gegen das Waldsterben oder Frage von Aufrüstung, Krieg und Frieden, die Fragen also auch ein Teil von der Gemeindearbeit wären und auch im gleichen Rahmen von der Gnadengabe gesehen würden.
Hier ist eine gewisse Überlappung, ja. Genau wie, weiß ich nicht, mit den Gnadengaben. Wir könnten vielleicht einige da sehen, aber grundsätzlich bin ich dazu gekommen heute Nachmittag, aber grundsätzlich müssen wir schon unterscheiden zwischen Schöpfungsauftrag und Heilsauftrag. Sie überlappen, aber sie haben für zwei verschiedene Orientierungen, Schöpfung und Heilsmittel, Kreuzgeschehen, im Blick auf das Kommende. Und daran orientiert sich der Heilsauftrag und der Schöpfungsauftrag orientiert sich an dem, was über die Schöpfung gesagt wird. Dort, erst wo und dann sonst wo auch noch. Die treffen sich, es ist nur ein Gott, ein Christus, ein Herr der Welt, ein Christ, der hier arbeitet. Aber im Schöpfungsauftrag arbeitet er als Mensch, auch wenn er Christ ist. Als Christ kann er es besser tun, aber er tut es als Mensch, mit anderen Menschen zusammen. Und da ist die Frage, ob, wie Peters sagt, übrigens, den können Sie ruhig Peters nennen und auch George oder Georg, seine Muttersprache war Deutsch, verenglischen Sie diese Leute in Amerika nicht so sehr, schließlich heißt sie auch nicht Jensen hier. Ja? Also, Dr. Peters meint, das sollte nicht Gemeindeaufgabe sein. Aber es darf von Christen, die zur Gemeinde gehören, getan werden. Meines Erachtens kann es ruhig eine Gruppe in der Gemeinde sein, es kann ruhig bekannt gegeben werden, aber offiziell als Gemeinde, Komitee oder so etwas, das muss nicht sein. Es kann ganz spontan sein. Aber eine klare Linie braucht man nicht. Nur soll es nicht zu offiziell sein, damit man nicht den Eindruck bekommt, es gehört zum Heilsauftrag. Ja? Die Welt ist ein bisschen befangen. Sie sollte am einzelnen Christen hier etwas sehen, dass er sich mit der Welt identifiziert. Denn die wissen doch um einen gewissen Wert ihrer selbst. Es kann eine Brücke sein für die Heilung des Heilszeugs.
Reinhold?
Man
merkt oft, dass vor allem junge Christen in letzter Zeit sich eher für den Schöpfungsauftrag engagieren als für den Heilsauftrag. Hat das Gründe? Auch tiefere Gründe, abgesehen davon, dass hier ein Nachholbedürfnis oder eine Modeerscheinung ist.
Ich weiß nicht. Klaus Giebel, bei dem war ich kürzlich in München, er sagte mir von sich aus, er befürchte, dass hier eine Lücke gewesen war, ein Nachlassen im evangelistischen Engagement. Und dass manche junge Menschen hier plötzlich etwas entdeckt hätten, wo sie sich betätigen könnten, aber irgendwie sich doch drücken würden vor der anderen Aufgabe. Er würde das so sehen, aber ich bin nicht genügend im Bilde, um da eine Antwort zu geben. Aber die Möglichkeit besteht gewiss.
Es ist populärer, sich am Schöpfungsauftrag zu beteiligen.
Überhaupt, ich glaube, wir haben, vielleicht sind wir als Christen schuld, besonders in der Missionsstrategie und vorgehenden Missionsarbeit. Die Tendenz ist doch, dass ein sichtbares Projekt mehr Geld zieht, als einfach die reine Verkündigung des abstrakten Wortes. Ja? Das kommt übrigens auch aus Amerika, wird sehr stark gezüchtet. Das heißt, unbewusst vielleicht, aber es geschieht. Von dort her haben wir sie trainiert, so zu denken, dass das Sichtbare, das Greifbare irgendwie vorne dran ist. Ja? Und sie haben nicht gelernt, abstrakt zu denken, das heißt geistlich zu denken. Überhaupt die ganze Lebensweise, die Verheidensierung tendiert da hinweg, fleischlich zu denken und statt geistlich. Das passt alles zusammen natürlich, das macht es leichter.
Ja. Meine Frage geht noch ein bisschen tiefer, ob es auch irgendwelche endzeitlichen Dimensionen hat, wenn ich ganz nachdenke.
Genauer.
Das Engagement für Natur, die Identifikation des Menschen mit Natur, die ganzen alten heidnischen Mythen, die kommen ja wieder raus.
Demeter-Kult? Demeter-Kult?
Ja, ja.
So
unter anderem. Ich war dieses Bild, rettet den Wald, haben Sie mal das Plakat gesehen, wo da so ein Kopf ist, ein wilder Kopf, und dem wird da so eine Kerbe reingehauen. Ja. Der Wald wird quasi vermenschlicht, und andererseits wird der Mensch auf einer Ebene mit der Natur identifiziert. Und heute erleben wir ein neues Aufblühen von Naturmythos, der in meinen Augen endzeitliche Dimensionen hat, irgendwo. Genau. Und von daher frage ich mich schon, wie stark wir uns als Christen, wenn wir mit stark auch den Schöpfungsauftrag sehen, mit dieser Erscheinung identifizieren oder verwechselbar machen.
Das ist ein interessanter Gedanke. Ich bin sehr dankbar für diesen Beitrag. Ich will mal jetzt einen Blick darauf offene Augen und Ohren haben und das einbeziehen. Ich glaube, wir könnten sogar hier anknüpfen. Es wäre mal gut, in einem Vortrag ein bisschen von der Geschichte aufzuzeigen, was geschehen ist, ganz neutral. Es ist ein Vortrag und man beginnt einmal dort, Informationen zu geben. Und dann kann man zeigen, von der Schrift her, dass wir auch einen Auftrag haben an der Schrift, aber es sieht jetzt anders aus. Dann lernen sie zu differenzieren. Ja? Wir sollten nicht das aufgeben, nur weil es missbraucht wird. Wir können vielleicht es sogar gebrauchen, um die Leute in rechte Richtung zu lenken. Aber das ist interessant. Doch, das glaube ich schon, ist möglich.
Ja,
Ja, ich hätte noch eine Nachfrage. Sehen Sie, dass einerseits ja über Betonschöpfungsauftrag, Heizauftrag muss man trennen, das sehe ich auch so. Aber dürfen wir auf der anderen Seite einen Gegensatz aufbauen zwischen abstrakter Verkündigung und dem, was sichtbar geschieht? Wenn ich jetzt auch gerade an die Missionsarbeit denke, wo ja das oft über Hand in Hand muss gehen, oder eben, dass ich ja nicht ein, der am Verhungern ist, zuerst kann ich predigen, sondern ich muss ihm ja überhaupt mal, dass er überhaupt fähig wird, das Wort wahrzunehmen. Und da aus der geistlichen Motivation etwas Sichtbares geschieht, damit nachher das Wort Gottes kann weitergesagt werden. Dass es also in der Praxis nachher, wenn die Motivation stimmt von dem, was es tut, das muss zusammenfallen. Wort, Sichtbares, Wort und sichtbare Tat.
Da gerade ist es jetzt wichtig, dass wir uns, dass wir klar werden aus dem Wort, wie sich das Bemühen um die Verkündigung, um die Heilsbotschaft äußert im physikalischen Raum, wie sich das ausdrückt in unserem Wandel und so weiter, was gehört dazu, dass es sichtbar wird, dass wir mit der Tat Zeugen sind. Aber dann auch klar werden, warum und wie weit steht das jetzt im Verhältnis zum Heilsauftrag und warum tue ich es so? In einem Leitartikel einer Missionszeitschrift las ich das vor Jahren und dadurch wurde ich auch aufmerksam auf diese Problematik. Da fragt der Leiter, einer sehr bekannt, übrigens mit Ihnen verwandt, Evangelical Alliance Mission Team, ist ja auch von den Freien Evangelischen Gemeinden sehr stark getragen worden in Nordamerika. Heute getrennt von der Evangelical Free Church, aber immerhin doch verwandt. Die schwierige Geistesgeschichte. Der Sekretär schrieb, warum bauen wir Krankenhäuser? Wie lange wollen wir sie haben? Wir bauen sie, wir tun medizinische Arbeit, damit Menschen sich bekehren können. Ja? Wenn aber diese Aussicht nicht mehr vorhanden ist, werden wir auch dann noch sie heilen, zu heilen versuchen? Und warum? Ja? Das sind die Fragen, die da sind.